Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen. Schön zu dieser neuen Episode dieses Podcasts von Der Aktionär. Wir sprechen heute über Deep Tech, über künstliche Intelligenz und über allgemeine Technologien, die vielleicht die ganze Wirtschaft jetzt und in Zukunft verändern könnten. Und darüber möchte ich sprechen, und zwar mit Sascha Röhrer, was ihn zum Deep Tech-Experten macht, wie es beruflich ja eher das einbettet derzeit und wo man künftig mehr darüber erfahren kann. Darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Sascha.
Hallo Nadine, freut mich hier zu sein.
Ich habe gerade schon erzählt, es geht über Deep Tech, was es genau ist. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber erstmal, wie sehr beschäftigst du dich mit Deep Tech, also in deinem beruflichen Kontext? Und ich glaube, man kann künftig ja mehr davon hören. Kleiner Vorab-Hinweis, es gibt nämlich bald einen Podcast mit dir.
Ja, also im beruflichen Umfeld als auch im privaten Umfeld. Also ich weiß gar nicht, wie scharf man das trennen kann. Beschäftige ich mich eigentlich nur mit Zukunftsthemen, also einfach aus persönlichem Interesse raus und war auch schon früh in Blockchain, früh in KI, früh in Quanten, ja.
Das heißt, was machst du konkret?
Ich habe eine Firma, die beschäftigt sich im Prinzip mit Implementierung von neuen Technologien. Also wir machen zum einen KI-Projekte bei Mittelständlern, Implementierung, Automatisierung von Arbeitsprozessen etc., machen aber auch viel Beratungsgeschichten für Banken und Finanzinstitute im Bereich Implementierung von Blockchain-Technologien. Also Tokenisierung, Digital Finance, Zahlungsverkehr etc.
Da sind wir gleich schon beim Thema. Was ist denn überhaupt Deep Tech? Sind das automatisch alle Zukunftsthemen? Wie ist die Abgrenzung vielleicht auch zu Hightech? Vielleicht magst du das mal kurz beschreiben.
Also Deep Tech generell ist im Prinzip ein Feld, welche alle neuen Technologien bündelt, die viel Ressourcen sowohl in Research als auch in der Umsetzung erfordern. Sprich Web3-Technologien, KI, Robotics, Quanten, Biotechnologie, Neurotechnologie, neue Materialien, also alles, was im Prinzip den Charakter hat, so disruptiv zu sein, unsere Zukunft komplett zu verändern, aber jetzt eine hohe Anforderungen an Kapital, Ressourcen und Research hat.
Aber mit der Hoffnung, dass da künftig von dem ganzen Einsatz dann auch ein ordentlicher Output rauskommt. Wir gehen jetzt gleich noch auf die einzelnen Teilbereiche ein. Aber erstmal, woher holst du dir deine Informationen? Du berätst ja beispielsweise Unternehmen, aber dafür benötigst du ja sicherlich einiges an Fachwissen. Wo bekommst du die Informationen her? Ich vermute mal auch in Gesprächen beispielsweise.
Genau, unterschiedliche Quellen. Also zum einen bin ich jährlich global auf Events unterwegs, also von Singapur über Hongkong, um mich eben dort auch mit Entscheidungsträgern, C-Suite etc. auszutauschen. Und dann natürlich extrem viel persönliches Interesse. Gruppen, KI-Research, also ich wie im Prinzip wie so ein Schwamm, der diese ganzen Informationen sammelt und dann kanalisiert.
Und dann Expertengespräche beispielsweise führt, oder?
Ja. Und das ist im Prinzip auch das, was wir mit unserem Podcaster machen wollen. Also wir laden hier auch ganz gezielte Entscheidungsträger ein. C-Level-Management, CEOs, CTOs, CIOs, aber auch Autoren, Futuristen etc., um eben diese Gespräche nahbar zu machen und auch letzten Endes vielleicht auch das ein oder andere rauszukitzeln, was noch nicht öffentlich ist.
Deep Tech Insights heißt der Podcast, genau. Wird bald veröffentlicht. Aber jetzt sind wir schon beim Thema Deep Tech. Du hast schon von künstlicher Intelligenz gesprochen. Wie groß ist denn dieses Thema im Moment aus deiner Sicht schon bei Unternehmen und wie groß könnte es dann tatsächlich werden?
Also das Thema ist bei Unternehmen riesengroß, aber es scheitert in der Umsetzung. Also man hat ja auch ganz viele Reportagen bzw. Berichte in der letzten Zeit gehört, dass Unternehmen versuchen, KI-Anwendungsfälle zu implementieren, aber dann letzten Endes scheitern daran, okay, was kann die KI tatsächlich in meinem Unternehmen leisten? So, jeder denkt, ich gebe jetzt meinen Mitarbeitern, keine Ahnung, OpenAI oder Anthropic oder wie sie auch alle heißen, frei und die Leute fangen selbst an, loszumarschieren und verbessern ihren täglichen Arbeitsablauf, aber so funktioniert es nicht. Also um KI sauber zu implementieren, braucht es erstmal eine saubere Datengrundlage und da scheitern schon viele Unternehmen, weil es oft eine Zusammenstückelung von verschiedenen Softwareprogrammen, Netzwerken, Datenbanken ist, um wirklich KI draufzusetzen, um das zu automatisieren. Also im Prinzip muss man bei der Datengrundlage anfangen und dann kann man überlegen, okay, welche Vorgänge kann ich automatisieren mit KI?
Wo kann denn künstliche Intelligenz im Moment Unternehmen schon ganz konkret helfen? Wo wird es denn jetzt schon gewinnbringend, sinnvoll, ressourcenentlastend beispielsweise eingesetzt?
Kommt natürlich auf die Industrie an, also wo KI natürlich Unglaubliches leistet, ist alles, was Scientific Research ist, also quasi Entwicklung, Forschung etc., weil es einfach die Eintrittsbarriere zum einen verringert, aber auch den zeitlichen Aufwand extrem verringert, um zum Beispiel über, keine Ahnung, 1000 Seiten Papiere oder Untersuchungsergebnisse etc. zu gehen. Im Mittelstand und in der Wirtschaft würde ich sagen, dass alles, was White-Collar-Work, also alles, was im Prinzip Sachbearbeitung und so ist, sich relativ gut automatisieren lässt, heißt jetzt aber nicht, dass der Mitarbeiter dann wegfällt, sondern dass der Mitarbeiter einfach besser platziert werden kann woanders. Also im Prinzip alles, was jeder Arbeitsvorgang, der digital behandelt wird, also am Computer, kann eigentlich mit KI übernommen werden.
Aber dazu braucht es, du hast es gerade schon angeschnitten, Daten.
Daten. Es braucht eine saubere Datengrundlage, um Prozesse zu automatisieren.
Und genau, da hakt es manchmal häufig noch? Oder wie ist da die Einschätzung?
Also ja, ich habe so den Eindruck, dass viele Geschäftsführer der Meinung sind, dass man die KI einfach von oben in das Unternehmen reingießen kann. Aber das ist ein Vorgang, der betreut werden muss. Also wie gesagt, ich muss mir die Datengrundlage schaffen, dann kann ich schauen, okay, ich habe die Datengrundlage, ich weiß, das geht dahin, das geht dahin, das geht dahin, wo kann ich dann den KI-Agenten draufbauen oder draufsetzen, um diesen Prozess zu automatisieren oder für den Mitarbeiter effizienter zu gestalten.
Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, was künstliche Intelligenz für Unternehmen leisten kann. Aus welchem Grund ist denn gerade dieses Thema jetzt nicht nur für die Unternehmen an sich, sondern auch aus Anlegersicht relevant?
Ja, ich sag mal, wir haben ja jetzt durch den Börsengang durch SpaceX, wo ja im Prinzip auch ein Riesenthema ist. Und dann hast du ja die Frontier Labs, die jetzt auch noch ein IPO dieses Jahr machen, wie OpenAI oder Anthropic. Und das ist natürlich, das ist ja das erste Layer, also die erste Ebene von KI sind ja diese Frontier Labs, also SpaceX, OpenAI, Anthropic und noch ein paar andere. Und dann hast du ja eine Ebene drunter, die Infrastruktur, was natürlich auch große Chancen für Anleger bieten kann. Und noch eine Ebene drunter ist ja quasi der Application Layer, also quasi die Anwendung der Technologie. Also ich habe die Technologie, ich habe die Infrastruktur für die Technologie und ich habe die Anwendung.
Da meinst du sowas wie Halbleiter und Chips jetzt für Infrastruktur, oder genau. Was würdest du darunter fallen?
Ja, das ist im Prinzip die Infrastruktur. Halbleiter, Chips, Stromnetzwerk, alles, dass die Technologie laufen kann. Und unten drunter habe ich ja dann noch den Anwendungsfall.
Ist das konkret oder was kann man sich darunter vorstellen?
Also ein Anwendungsbeispiel, alle Firmen, die KI verwenden, um Prozesse zu automatisieren oder ja autonom zu gestalten. Also jede Anwendung.
Also auch sowas wie Software verwenden?
Software, ja genau. Mhm. Sowas wie Salesforce. Wenn Salesforce jetzt mehr in KI geht, wäre das ein typischer Application Layer.
Mhm. Und wer kann denn von diesem aktuellen, ich nenne es jetzt aber mal KI-Boom, im Moment am meisten profitieren? Was siehst du da?
Boah, durch die breite Masse durch. Also wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, glaube ich, ist im Moment gerade der Infrastruktur-Layer am interessantesten. Weil es ist natürlich ein bisschen strittig, diese Valuations, die da aufgerufen werden für die Frontier Labs, also Anthropic, OpenAI, SpaceX, wie lang sich das halten kann und ob die sustainable sind. Aber die Infrastruktur, die da runterläuft, brauchst du. Also du brauchst die Energie, du brauchst die Chips, du brauchst die Datenzentren, um diese Technologien in der Zukunft laufen zu können. Und du brauchst aber auch die Applications, beziehungsweise die Firmen, die früh erfolgreich KI implementieren, ihre Kostenstruktur senken, aber auch einen Mehrwert für den Endkunden liefern, sind natürlich die Unternehmen, die man sich da speziell anschauen sollte.
Natürlich alles ein Riesenthema. Wie groß denkst du oder wie einflussreich wird denn künstliche Intelligenz künftig einmal sein? Wird es später mal aus deiner Sicht Unternehmen geben, die ohne KI?
Nein.
Okay, klar.
Also meiner Meinung nach wird es die, so wie wir heutzutage leben, wie unsere Wirtschaft läuft, komplett disruptieren.
Jetzt ist ja Deep Tech nicht nur künstliche Intelligenz. Wir haben vorhin schon das Thema Quanten angesprochen. Vielleicht magst du mal beschreiben, was aus deiner Sicht noch so große Schlüsselbereiche sind, die insbesondere ja auch für Menschen, die sich jetzt für Wirtschaft etc. interessieren, relevant sind.
Also wir haben mit den KI-Part behandelt, wie der Mittelstand davon profitieren kann. Im Prinzip geht es durch alle Industrien durch. Was vielleicht auch spannend ist, ist Blockchain-Technologie. Ich meine, Blockchain hat jetzt jeder im Kopf als hier Spekulationsobjekt, Kryptowährungen, Bitcoin. Was aber wichtig zu verstehen ist, wir haben ja eine Technologie, die auf die diese Produkte laufen. Das ist ja wie HTML, Webseite laufen auf HTML. Blockchain ist die Technologie. Und auf dieser Technologie gibt es ja auch ganz viele Entwicklungen, wie zum Beispiel die Abhandlung vom Zahlungsverkehr, also internationaler Zahlungsverkehr. oder Tokenisierung von Produkten. Sprich, ich gehe jetzt zum Beispiel her, tokenisiere ein Hotel oder einen
Was heißt Wolken- das konkret? Wenn man jetzt sagt, Tokenisierung eines Objektes, nenne es jetzt mal einfach, was bedeutet das?
Tokenisierung ist im Prinzip, ich mache ein Asset für den Endkonsumenten investierbar, zu dem er heutzutage keinen Zugang hat. Zum Beispiel Einzelobjekt Hochhaus in Dubai kannst du normalerweise nicht direkt investieren, außer du hast genug Cash oder Kontakte. So, in der Tokenisierung gehe ich her, ich nehme diesen Wolkenkratzer und teile den auf in zum Beispiel, keine Ahnung, 50.000 gleiche Parts. Und jetzt kann ich hergehen und kann mit $100 in diesen Wolkenkratzer direkt investieren und kriege dann darüber auch mein Revenue.
Das heißt, ähnlich wie Aktienmarkt partizipieren, wenn ich an Unternehmen.
An Unternehmensbeteiligung, nur dann hier quasi in Real Estate oder in Genussrechte oder in ganz viele verschiedene Fälle.
Inwieweit ist es jetzt schon in der Praxis angekommen?
Viel. Also ich sag mal, dieser ganze Real-World-Asset, heißt das ja, RWA-Bereich, ist mittlerweile mehrere Millionen stark. Der Großteil davon ist tokenisierte Commodities, also Gold zum Beispiel, der auf der Blockchain läuft. Also anstatt, dass ich jetzt hergehe und in Goldaktien investiere oder Gold direkt halten muss, kann ich in Gold auf der Blockchain investieren. Der Vorteil davon ist natürlich, es ist sehr schnell und direkt handelbar. Und das 24/7. Also ich kann auch am Wochenende Gold kaufen und verkaufen.
Welche Herausforderungen gibt es hier noch?
Technologisch betrachtet? Ich sag mal,
für die breite Masse vielleicht auch gesehen.
Ich sag mal, die Implementierung und natürlich auch dieser Beigeschmack, den Blockchain hat aus der Vergangenheit. Weil Blockchain, also ist für den Endverbraucher oder für den, ich sag mal, für diejenigen, der nicht tief in der Technologie drin ist, ein Spekulationsobjekt. Und der Shift passiert jetzt aber schon die letzten Jahre, dass es mehr reindrückt in die, okay, es ist eine Technologie und die könnte mein Leben verbessern. Jetzt auch nochmal ein Beispiel Zahlungsverkehr. Also meiner Meinung nach wird die Zukunft des Zahlungsverkehrs auf der Blockchain laufen. Warum? 24/7, es ist sofort gesettelt. Sprich, wenn ich jetzt eine Transaktion losschicke, hat der mir gegenüber in den USA das Geld innerhalb von Sekunden. Und es kostet einen Bruchteil davon, was eine Banküberweisung kostet. Und für jeder, der schon mal versucht hat, eine höhere Menge ins Ausland zu schicken, weiß, welche Herausforderung das ist. Also zum einen Zeitaufwand, Kostenaufwand und dann aber auch noch die Nachfragen der Bank. Wieso überweist du das? Was ist da los? Etc. etc. Mit der Blockchain-Technologie ist es gesettelt innerhalb von Sekunden, automatisiert.
Auch
weil
sicher dann?
Auch sicher, genau, weil die Blockchain fälschungssicher ist. Das heißt, der Smart Contract, das ist natürlich, jetzt gehen wir tief ins Thema rein, wird automatisch abgehandelt, ohne dass nochmal jemand drüber schauen muss. Und jeder weiß aber, dass es 100% korrekt ist.
Jedenfalls spannende Technologie. Wie sieht es dann aus? Wie nah dran ist es im Moment schon an der Realität? Wie viele Unternehmen beschäftigen sich im Moment aus deiner Sicht damit? Du berätst ja Unternehmen. Wie groß ist das schon ein Thema?
Also in der Öffentlichkeit weniger. Hinter verschlossenen Türen jeder, der irgendwo in der Finanzbranche unterwegs ist. Weil es wird die Finanzwirtschaft dahingehend verändern, dass zum einen, wie gesagt, dieses Settlement anders läuft, zum anderen der Zugang zum Kunden anders funktionieren wird. Und dann haben wir ja auch noch das Thema mit Stablecoins oder digitaler Euro. Also die Zukunft des Zahlungsverkehrs wird definitiv auf der Blockchain passieren. Jede Bank setzt sich damit auseinander, versucht jetzt auch den Kunden mehr den Zugang zu geben. Sparkassen, Raiffeisenbanken hatten ja jetzt auch erst vor kurzem eigene Blockchain-Wallets beziehungsweise ihren Kunden ermöglicht, in Kryptowährungen zu investieren. Und ich kann dir sagen, dass jede Bank, jedes Finanzinstitut sich damit auseinandersetzt und guckt, diese Technologie schlüsselfertig im Schubkasten zu haben.
Also sind wir mal gespannt, wie sich alles weiterentwickeln wird. Du wirst uns auf dem Laufenden halten, definitiv, eben dann in diesem Podcast. Und es soll ja auch einen Börsenbrief geben. Da reden wir später nochmal drum. Aber jetzt gucken wir erstmal noch auf ein anderes Thema. Also da kann man noch, glaube ich, grenzenlos weiterreden, was Blockchain angeht. Da sind noch ganz viel Zeit, darüber zu sprechen. Quanten. Das heißt ja auch, das ist auch ein Riesenthema mit ganz viel Potenzial. Wie viel Potenzial siehst denn du da drinnen?
Auch groß, so wie mit den meisten Deep Tech-Themen. Quanten ist ja, also ich habe ja jetzt mit den KI-Anwendungsfällen auch einen erhöhten Bedarf an Rechenleistung. Quantentechnologie verbessert ja wieder im Prinzip diesen Bedarf an Rechenleistung, beziehungsweise beschleunigt auch wiederum die Rechenleistung, die notwendig ist. Also im Prinzip geht alles Hand in Hand. Also auch Blockchain-Technologie verwendet Rechenleistung, Erforschung neuer Materialien, Biotechnologie, es braucht alles Rechenleistung. Und Quantentechnologie glaube ich, setzt den Einstieg und die notwendigen Ressourcen, die man braucht und die vor allen Dingen die Geschwindigkeit, um diese Technologien zu implementieren, umzusetzen und neue Technologien zu erforschen, deutlich herab.
Aber man ist wie weit entfernt, dass es wirklich in der Realwirtschaft ankommt, die Quantentechnologie?
Es ist die Frage, wer braucht dann letzten Endes, also es wird nicht jede Firma wird sich einen Quantencomputer hinstellen. Also du wirst Dienstleister haben wie Microsoft, die letzten Endes die Rechenleistung zur Verfügung stellt und du als Endkunde partizipierst da dran. Und Microsoft hat ja auch dieses Jahr einen neuen großen Quantencomputer in Betrieb genommen, der ja mit letzten Endes alle Benchmarks gekillt hat. Also die Technologie ist da, die wird auch verwendet. Aber ich glaube natürlich, dass es am Anfang hauptsächlich da wichtig ist, bei den Firmen, die die Technologie in der Hand haben und natürlich neue Technologien daraus erschaffen können. Weil viel mehr Rechenleistung innerhalb kürzester Zeit ermöglicht natürlich mir auch, neue Technologien innerhalb kürzester Zeit sehr schnell zu erforschen und umzusetzen.
Aber Quantencomputer, ach Gott, jetzt hier, sind ja trotzdem noch nicht in der Entwicklung da, wo sie sein könnten. Oder wie schätzt du die Situation derzeit ein?
Ja, es ist halt wie alles.
Es gibt noch Herausforderungen. Klar,
es ist alles natürlich extrem kapitalbindend und kapitalanfordernd. Und was wir natürlich gerade sehen, ist, dass wir durch KI-Anwendungsfälle, Blockchain, Biotechnologie, durch die ganzen großen IPOs dieses vorhandene Kapital in der Weltwirtschaft natürlich ein bisschen gestreckt wird über alle Bereiche. So, die Frage ist, welche Technologie daraus herauskristallisiert, beziehungsweise welche am meisten profitiert. Aber ich sag mal, die Gelder bei den Firmen sind natürlich auch endlich.
Wobei natürlich, glaube ich, ganz, ganz viel geforscht wird, auch in diesem Bereich. Wie weit ist man denn da aus deiner Sicht bei dem Thema Quanten? Weil ich glaube, Bemühungen sind natürlich da und Engagement. Wie weit ist man denn da in der Entwicklung? Wenn man jetzt vielleicht einen Zeitstrahl sich anschaut oder eine Uhr, wo ist man da ungefähr?
Das ist natürlich die Frage, inwieweit will man in die Zukunft schauen. Mhm. Aber wenn wir uns natürlich die Entwicklung der letzten 5 Jahre, jetzt nicht nur im Quantenbereich, sondern jetzt mal allgemein behalten im Deep-Tech-Bereich. Wenn wir KI nehmen, wenn wir Biotechnologie nehmen, wenn wir Quantentechnologie nehmen und uns die letzten 5 Jahre anschauen, wenn wir sagen, vor fünf Jahren sind wir bei Null und jetzt bei allein im KI-Anwendungsfall, wie exponentiell das Ganze wächst. Und es wird auch weiter exponentiell nach oben wachsen. Also die Entwicklung wird definitiv immer schneller gehen anstatt langsamer, weil je besser die KI-Modelle werden, desto besser ist Research, desto schneller kommen neue Technologien raus. Desto mehr Kapazität ich in Rechenzentren und Quantentechnologie, Quantencomputer habe, desto schneller laufen wieder KI-Modelle, desto besser, tiefer Research machen KI-Modelle. Also wir sind im Prinzip meiner Meinung nach jetzt an einem Punkt in der Zeitgeschichte, wo es wirklich die größte Opportunität für die Menschheit gibt.
Und welche der Technologien wird am meisten verändern? Auch ohne, wir haben natürlich keine Glaskugel, aber was ist so deine Einschätzung?
Ja, es ist, also kurzfristig wird es auf jeden Fall KI sein. Aber wie gesagt, es geht alles Hand in Hand. Quantencomputer, Energie, KI, es geht alles ein bisschen Hand in Hand. Aber KI wird definitiv am meisten disruptieren.
Also auf jeden Fall viele Themen, die man auch glaube ich, aus Anlegersicht sich immer so im Auge behalten sollte, oder? Weil da sich so viel bewegt, so viel verändert, neue Technologien, Veränderungen etc.
Und so schnell wie noch nie davor. Also die Entwicklung geht in einer so rapiden Geschwindigkeit, dass es wirklich schwer ist, hinterherzukommen. Also da ich tagtäglich damit mich auseinandersetze, ich habe die Informationen von gestern, gerade in Bezug zu KI-Modellen, können morgen wieder vollkommen veraltet sein.
Ich glaube, du informierst dich an vielen Stellen, du hast es ja schon vorher erzählt. Experteninterviews gibt es jetzt dann auch in dem Podcast zu hören und es gibt einen Börsenbrief.
Ja.
Um auf den Laufenden zu bleiben, sage ich jetzt mal.
Genau. Erscheinungstermin ist der 6.7. Des Börsenbriefs, genau. Und hier handeln wir im Prinzip alle Zukunftsthemen oder Deep-Tech-Themen ab, wie KI, Quantencomputer, neue Materialien, Biotechnologie, Blockchain-Technologie, also alle diese Themen, die wir anfangs schon besprochen hatten.
Also es gibt vieles zu besprechen. Vielleicht gibt es auch wieder neue Technologien, die man jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hat. Hast du da schon was irgendwo gehört bei Gesprächen, dass da noch was ist, von dem wir vielleicht noch gar nicht so groß wissen?
Ja, was natürlich unglaublich spannend ist, ist dieser ganze, Medikamenten-Biotechnologie-Bereich. Also hier greift auch wieder KI und halt auch Quantencomputer aufgrund der Rechenleistung mit rein. Und was wir gerade sehen ist, dass zum einen die notwendige Forschungszeitraum für Medikamente deutlich runtergesetzt werden kann aufgrund von KI-Modellen. Und auch Studien dazu mittlerweile so schnell laufen, dass wir auch schwer heilbare Krankheiten mittlerweile Lösungen haben, die jetzt schon in den Tests mit Menschen gehen. Das ermöglicht natürlich auch KI.
Aus Anlegersicht, gibt es irgendeinen Branchebereich, erste Reihe Unternehmen, zweite Reihe, wo die besonders hinschauen sollten? Wahrscheinlich alle Themen ein bisschen.
Alle Themen ein bisschen.
Wobei das wahrscheinlich
breitgestreutes Portfolio. Ne?
Wobei das natürlich schwierig ist. Du beschäftigst dich ja so gesagt wie ein Schwamm mit allen Themen. Ja. Natürlich dann schon eine Herausforderung. Aber was wäre so deine Empfehlung? Sich lieber trotzdem auf ein Thema spezialisieren? Oder was wäre so deine...
Ich würde es definitiv streuen. Was aber auch eine interessante Sicht ist, ich hatte die Woche einen Podcast-Gast, der hat einen Venture-Fonds in München. Und er sagt, was sie sich anschauen, ist der Application Layer. Weil er hat es ganz gut verglichen mit der Erfindung des Kühlschranks. Also du hast die Kühlschrank im Prinzip als Stufe 1. Kühlschrank ist erfunden, beziehungsweise das Kühlgerät ist erfunden. Dann hast du die Stufe 2 und die Application Layer wäre da ja im Prinzip alle Lebensmittel, die du kühlen kannst, wo du vorher noch nicht kühlen konntest. Wer waren die großen Profiteure davon? Lebensmittelhersteller Coca-Cola, also eine kalte Coca-Cola. So, und das ist quasi der Application Layer. Und das ist natürlich das Spannende, was wir uns auch gerade angucken, weil Layer 1 für KI, Quanten etc. ist da. Das ist quasi eine Microsoft, das ist eine OpenAI, das ist die Anthropic, das ist quasi... Layer 1, was die Technologie ermöglicht. Dann haben wir die Infrastruktur drunten, welche die Technologie am Leben hält. Und dann schauen wir uns an die Application. Also was wird tatsächlich aus diesen Technologien für den Endverbraucher gebaut? Und ich glaube, das ist spannend anzugucken.
Dann sind wir mal gespannt, was vielleicht da noch wir erfahren werden. Ich danke dir sehr. Das war Sascha Röhrer, Deep Tech Experte. Vielen Dank für deine Zeit und auch bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich muss dafür mal nicht vergessen, dass es ja nicht immer mit Bild ist, sondern oft auch in Anführungsstrichen nur mit Tonspur. Von Ihnen möchte ich mich verabschieden. Das war die heutige Episode dieses Podcasts von Der Aktionär. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Danke. Und auch danke für deine Zeit.
Danke.